Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr jetzt live zugeschaltet seid auf joelmediatv.de oder später das Video anschaut. Wir wollen heute weitermachen in der Bergpredigt in Kapitel 7 und wir haben heute ein spannendes Thema vor uns. Es geht um falsche Propheten und bevor wir beginnen, wollen wir gemeinsam beten und dazu niederknien, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort aufschlagen können, dass wir aus der Bergpredigt jetzt wichtige Dinge für unser Leben lernen dürfen. Bitte schenkt uns den Heiligen Geist, gib, dass wir verstehen, was wir lesen und dass wir vor allem bewahrt werden vor Irrlehrern und falschen Propheten, die uns wegziehen wollen von der Wahrheit. Schenkt du uns das richtige Unterscheidungsvermögen, gegründet zu sein in deinem Wort und auf dich zu schauen, komme, was da wolle. Im Namen Jesu. Amen. Gut, schlagen wir auf Matthäus 7 und wir sind heute ab Vers 15 unterwegs. Matthäus 7 ab Vers 15. Matthäus 7 ab Vers 15. Jesus sagt: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Warum warnt Jesus vor falschen Propheten? Okay, also die erste Idee ist, es wird falsche Propheten geben. Ansonsten wird Jesus nicht davor warnen. Okay, wir müssen also auch in der Zeit des Neuen Testamentes damit rechnen, dass falsche Propheten auftreten. Was könnte man noch schlussfolgern aus diesem Satz, wenn Jesus vor falschen Propheten warnt? Okay, ja, die falschen Propheten sind nicht einfach zu durchschauen. Haben wir noch mehr Hinweise in der Bibel, dass man aufpassen muss bei falschen Propheten? Könnt ihr da noch so Verse vielleicht euch in den Sinn kommen? Ja, das genau, man sollte mir gar nicht sprechen. Ja, gibt's? Ja, genau, das sagt der Paulus in 2. Korinther 11, nee, dass der Satan sich als Engel des Lichts verkleidet. Genau, Matthäus gibt es noch Hinweise auf die falschen Propheten, und zwar in der Endzeitpredigt. Da sagt Jesus mehrmals, habt Acht, dass euch niemand verführt. Ja, falsche Christus, falsche Propheten, große Wunder. Ja, er sagt mehrmals, habt Acht. Also diese Idee, falsche Propheten werden nicht so im Vorbeigehen entlarvt. Ja, das ist nicht mehr so offensichtlich. Was könnte noch hier drin stecken, diese Idee, hütet euch vor den falschen Propheten? Du hast schon gesagt, es wird Falschpropheten geben. Was ist da impliziert auch noch mit gemeint, wenn ihr sagt, hütet euch vor den falschen Propheten? Okay, also dieser Vers impliziert, dass es auch in der Zeit des Neuen Testamentes prinzipiell auch Propheten geben kann, echte Propheten. Denn manche Leute glauben, dass mit der Zeit von Jesu alle Propheten abgeschafft worden sind, dass es keine Propheten mehr gibt. Das macht aber keinen Sinn, weil auch nach Jesu Tod und Auferstehung auch Menschen prophetisch geredet haben. Wir wissen von Agabus, wir wissen von den vier Töchtern des Philippus, wir wissen von Petrus und von Paulus und von Johannes. Propheten gab es auch noch nach Jesus. Wenn Jesus der Meinung wäre, es würden nur noch falsche Propheten kommen, hätte er einfach gesagt, hütet euch vor Propheten. Er sagt aber, hütet euch vor falschen Propheten. Und der Paulus sagt, den Geist dämpft nicht, Weissagung verachtet nicht, prüft alles und das Gute behaltet. Das ist die Idee, prüft alles. Wisst ihr noch, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, als wir hier in Matthäus 7 betrachtet haben? Das ist ja eine Predigt, oder? Und Jesus reiht die Sachen ja nicht einfach wahllos aneinander. Manchmal wird das so, die Bergpredigt so behandelt, als ob Jesus einfach nur so quasi eine Sammlung an weisen Sprüchen nebeneinander geklatscht hat, ohne inneren Aufbau. Aber eigentlich ist die Bergpredigt sehr sinnvoll in sich aufstrukturiert. Was ist der direkte Inhalt davor, in den Versen vorher? Haben wir letztes Mal und vorletztes Mal behandelt. Was ist die Idee in Verse 14 und 13 und 12? Ja, gerne. Genau, also es geht um diese enge Pforte und da geht es um den schmalen Weg und den breiten Weg. Ja? Jesus sagt, es gibt den schmalen Weg, der führt zum Leben und wenige gehen auf dem Weg zum Leben. Und dann gibt es den breiten Weg, der führt ins Verderben und die meisten Menschen gehen diesen Weg. Das ist diese Idee. Jetzt, wenn Jesus in Vers 13 und 14 von dem engen Weg spricht und von dem breiten Weg. Er sagt, nur wenige finden den schmalen Weg, nur wenige sind bereit, wirklich Jesus ganz nachzufolgen ins Leben, und viele gehen lieber den Weg der breiten Masse und gehen ins Verderben. Und im nächsten Vers sagt er, hütet euch aber vor den falschen Propheten. Was könnten wir dann schlussfolgern in Bezug auf die falschen Propheten? Also warum sagt er das, nachdem er sagt, es gibt einen schmalen Weg, auf den werden nur wenige finden, aber die ihn gehen, gehen das ewige Leben. Es gibt den breiten Weg, ja. Und dann sagt er als nächsten Satz, hütet euch aber vor den falschen Propheten.
Könnte es einen
Zusammenhang? Ja, natürlich gibt es einen Zusammenhang. Was ist der Zusammenhang? Was ist der gedankliche Zusammenhang zwischen... Genau, also wenn ich sozusagen den schmalen Weg habe, der in den Himmel führt, ja, und dann den breiten Weg habe, der hier ins Verderben führt, ja, was auch immer, ja, dann ist, was machen falsche Propheten? Sie weisen mich auf den falschen Weg. Ja, sie suggerieren, dass sie den richtigen Weg zeigen, das ist jetzt keine gute Zeichnung, aber die Idee ist sozusagen, dass das nebeneinander steht, zeigt also, die Gefahr der falschen Propheten ist nicht einfach nach, dass sie ein bisschen spinnert sind und irgendwie ein bisschen neben der Kappe sind und dass sie dann irgendwie komische Sachen machen. Die Gefahr der falschen Propheten ist, dass sie mich vom Weg der Wahrheit wegführen auf den Weg des Irrtums. Das ist die Gefahr. Und deswegen ist mit falschen Propheten nicht zu spaßen. Ist nicht einfach so eine Sache, naja, mal gucken, ja. Sondern das hat eine direkte Auswirkung auf das ewige Leben. Jetzt, lass uns mal... Ja, ganz genau.
Jetzt,
ja. Ganz genau. Wir müssen es an der Bibel prüfen, oder? Wir müssen alle Ansprüche an der Bibel prüfen. Jetzt lass uns mal ein paar dieser Dinge anschauen. In 5. Mose haben wir einen der ersten großen Tests für Propheten. 5. Mose und dort Vers Kapitel 13, dankeschön. Kapitel 13 ab Vers 2. Und Gott gibt hier ein interessantes Prinzip. In 5. Mose 13 ab Vers 2 ist eine Warnung vor falschen Propheten. Und es heißt hier in 5. Mose 13, Vers 2, wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht zu nun, lass uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lass uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen, denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Also, halten wir fest, wenn also jemand kommt und sagt, ich bin ein Prophet, und er sagt, das und das wird in der Zukunft passieren, und es passiert, ist er dann von Gott gesandt? Also, vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht. Das heißt, die Tatsache, ob etwas tatsächlich auch sich erfüllt oder nicht, reicht noch nicht aus. Jetzt bei den wahren Propheten sollte es sich auch erfüllen, oder? Wenn ein wahrer Prophet kommt, er sagt die Zukunft voraus, dann sollte sich das auch erfüllen. Es sei denn, es ist bedingte Prophetie natürlich, aber es reicht nicht aus. Sondern wenn der wahre, also wenn der falsche, also wenn der vorgebliche Prophet etwas, ein Wunder tut, etwas Übernatürliches zu wissen scheint und trotzdem das macht, was hier steht, ist ein falscher Prophet. Was ist denn das Problem, was er hier macht? Woran kann man ihn denn hier als falschen Propheten identifizieren? Woran kann man hier merken, dass er ein falscher Prophet ist?
Er sagt, lass uns anderen
Götter. Genau, wenn er sagt, lass uns anderen Götter machen, warum ist das ein Problem?
Weil er von Gott wegführt.
Er führt von Gott weg, ganz genau. Er bricht das Gebot. Denn das Gebot sagt, du sollst keine anderen Götter mehr haben. Erstes Gebot der 10 Gebote. Also ein Prophet, der gegen die 10 Gebote spricht, auch wenn er sonst Wunder tut, ist ein falscher Prophet. Ja? Das heißt, ich muss mir nicht Gedanken machen, wie ist das jetzt passiert? War das natürlich oder übernatürlich? Ich muss mir nur Gedanken machen, was sind die 10 Gebote? Das ist der eigentliche Maßstab. Übrigens, woran, habt ihr Vers 4 gelesen, was offenbart so ein falscher Prophet, also wenn wir mit dem so interagieren, ob wir dem folgen oder nicht, was offenbart das? Schauen wir Vers 4 nochmal an. Wenn wir so einem falschen Propheten folgen oder nicht folgen, was wird dadurch offenbar? Es zeigt, warum Gott das zulässt. Ja? Ob wir Gott lieben. Interessant, oder? Falsche Propheten testen sozusagen nicht unser Wissen über Gott, sondern unsere Liebe zu Gott. Also das beste Heilmittel gegen falsche Propheten ist nicht enorm viel Bibelwissen, denn viele falsche Propheten wissen sehr viel in der Bibel. Das beste Mittel gegen falsche Propheten ist echte Liebe zu Gott. Denn wer Gott wirklich von ganzem Herzen liebt, wird schnell merken, ob etwas gegen Gott gerichtet ist oder für Gott ist. Und den kann Gott mit seinem Geist führen.
Mhm. Die Bibel muss ja sein, die richtige.
Genau. Jetzt gibt es noch einen Bibelvers, der angesichts von Propheten sagt, das ist der Maßstab, daran soll man sie prüfen, außer dem hier. Gibt es noch Bibelverse, woran man Propheten prüfen soll? Es gibt so ein paar Bekannte, die man so im Hinterkopf haben sollte. Irgendwo, genau. Jesaja 8 ist so ein ganz Bekannter. Den könnt ihr euch merken. Jesaja 8, Vers 20. Da geht es im Kontext so um das Volk, die so Totenbeschwörer fragen wollen, ja, so ähnlich wie der Saul bei der Witwe von Endor gewesen ist. Und da gibt es dann dieses Prinzip, das ist sehr eindrücklich. Jesaja 8, Vers 20, zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie was? Kein Morgen. Das heißt, wenn sie nicht zur Bibel weisen, wenn diese vorgeblichen Propheten nicht auf die Bibel weisen, auf das Gesetz weisen, sind sie falsche Propheten. Also jeder, der sagt, ich bin ein Prophet, aber er sagt, die Bibel ist nicht ganz Gottes Wort, die Bibel ist gefälscht, die Bibel kann man nicht ganz vertrauen oder ich bin wichtiger als die Bibel oder das, ist ein falscher Prophet, per Definition. Ja, wahre Propheten folgen dem Wort Gottes. Noch was Interessantes über falsche Propheten, schaut mal mit mir in Jeremia. Wenn wir Jesaja seid, gleich ein bisschen daneben, Jeremia 14. Und dort Jeremia 14 und dort Vers 14 und 15. Vers 14 und 15. Jeremia 14, Vers 14 und 15, da sprach der Herr zu mir, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nicht zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesichte und Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildung ihres eigenen Herzens. Darum, so spricht der Herr über die Propheten, die ich in meinem Namen weissagen, obgleich ich sie nicht gesandt habe, die sagen, es wird weder Schwert noch Teuerung in diesem Land geben. Durch Schwert und Hungersnot sollen diese Propheten umkommen. Also was sagen die falschen Propheten, die so mit Hirngespinst, mit Einbildung irgendwie vorgeben, eine Botschaft von Gott zu haben? Was ist so ihre Botschaft? Alles gut, Friede, ja, sie prophezeien angenehme Dinge. Falsche Propheten, die fördern eigentlich so das fleischliche Denken des Menschen, das egoistische Denken, weil sie sind abhängig ja von Menschen und nicht von Gott. Ja.
Aber die, die da von Gott rausnehmen,
mhm. Schauen wir noch in Micha. In Micha, das ist weiter hinten im Alten Testament, Micha Kapitel 3 und dort Vers 5. Das ist ein interessantes Prinzip noch über falsche Propheten. Micha 3, Vers 5. Dort sagt die Bibel, so spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen. Das ist diese Idee. Sie führen sie auf einen falschen Weg, ja, vom wahren Weg weg auf den falschen Weg. Die mein Volk irreführen, die Friede rufen, unter welcher Bedingung? Wenn? Wann rufen sie Friede? Genau, wenn ihre Zähne etwas zu beißen haben, aber dem einen heiligen Krieg erklären, der was? Der ihnen nichts ins Maul gibt. Also wonach, das ist jetzt ziemlich eindrücklicher Vers, also wonach richtet sich die Botschaft dieser Propheten?
Ob sie das bekommen?
Ja genau, sind bestechlich. Ja? Je nachdem, du kannst diese falschen Propheten manipulieren, das ist ja der Grund, warum viele der Könige Israel so tonnenweise falsche Propheten hatten. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Ahab, da kommt der Josaphat und fragt den Ahab, sollen wir den Krieg ziehen? Und Ahab will den Josaphat überreden und Josaphat sagt, lass uns die Propheten fragen. Da kommen die ganzen Propheten, die Ahab sich so hält, ja, die alle von an seinem Tisch essen und die sagen alle, ja, ziehen den Krieg. Und dann sagt der Josaphat, hast du auch einen echten Propheten hier? Ja? Dem war das schon deutlich, dass die meisten dieser Propheten einfach nur das für Geld machen und entsprechend eigentlich ihre Botschaft null und nichtig ist. Ja, es ist ganz offensichtlich, dass sie von Menschen abhängig sind und deswegen Menschen zum Munde reden und nicht die klare, unverfälschte Wahrheit Gottes reden. Nun, das Thema falsche Propheten beschränkt sich aber nicht auf Leute, die sagen, ich bin ein Prophet. Da gibt es ja heute auch immer noch einige, die behaupten, dass die Propheten sind und furchtbare Verführer. Das gab es die ganze Kirchengeschichte durch. Ja, zur Zeit von Luther, da gab es wen? Wer war da? Gab es da auch solche Leute? So. die Zwickauer Propheten und unter ihnen dann besonders schlimm, dann ein bisschen von den Zwickauer Propheten getrennt. Thomas Münzer, ja, so radikale Leute, die gemeint haben, Gott spricht direkt zu ihnen und sagt ihnen, alle Gottlosen müssen umgebracht werden, ja, und haben dann die ganze Reformation in Verruf gebracht. Und sowas gibt es durch alle Zeiten durch. Der Luther meinte schon, er hatte schon geahnt, dass sowas kommen wird. Und wir sollten erwarten, wenn die Wahrheit gepredigt wird und der Satan sie nicht mit äußerem Druck kaputt machen kann, dass er immer wieder solche überspannten, verrückten Leute sendet, die dann meinen, die Wahrheit angenommen zu haben, aber in Wirklichkeit eigentlich die Grundprinzipien des Evangeliums gar nicht kennen. In dem Zusammenhang gehören nicht nur die Propheten, sondern schaut mal in 2. Petrus, im Neuen Testament, relativ weit hinten, 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1. Da sagt nämlich der Petrus, dass dieses Phänomen der falschen Propheten auch noch weitergehende Anwendungen hat, vor allem im Neuen Testament. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch. Wer sein werden? Falsche Lehrer. Jetzt, wie würde man anderes Wort für falsche Lehrer? Ja, Irrlehrer, oder? So Leute, die falsche Dinge sagen. Irrlehrer, oder? Nicht alle Irrlehrer sind falsche Propheten. Also nicht alle Irrlehrer behaupten, dass sie Propheten sind. Aber Irrlehrer, also die meinen, eine bestimmte Theorie vertreten zu müssen, die etwas sagen, was gar nicht der Bibel entspricht und das Predigen, die gehören so in die gleiche Kategorie. Ja, die hatten zum Beispiel diese, kannst du kurz was erklären über die Gnosis damals? Ja, genau.
Das war eine Vermischung mit dem Fernöstlichen.
Genau. Die Idee war damals, der Glaube reicht nicht aus, sondern wir brauchen eine mystische Erkenntnis. Ja? Nur die wahre Erkenntnis haben, das war so eine Art Geheimreligion. Die haben gesagt, das Christentum ist für die Dummen und für die ganz Klugen, die eingeweiht sind, die wissen dann so die geheimen Dinge, ja, so die Gnosis. Das war natürlich totaler Unfug, aber das gab es damals sehr verstärkt, vor allem dann in den Jahrhunderten danach. Und es heißt hier, aber es bezieht natürlich auf alle möglichen Irrlehren, die es gibt. Ja, gibt es ja so von bis. Und da sagt hier der Petrus, die heimlich verderbliche Sekten einführen. Also Sekten im Sinne von Abspaltung, ja, also Gruppierung. Das heißt, der Satan versucht, er hat ja versucht, die Christenheit durch Verfolgung zu dezimieren. Und dann ein anderes Mittel ist, sozusagen Leute einzuschleusen, die gar nicht wirklich bekehrt sind, die aber mit ihren falschen Lehren jetzt versuchen, so Abspaltung zu machen. Meistens erkennt man Irrlehrer daran, dass sie eine völlige Nebensächlichkeit zur Hauptsache machen und sagen, wenn du das nicht genauso glaubst wie ich, gehst du verloren. Und es finden sich immer Leute, die dann, sag ich mal, so schwach im Glauben sind, dass sie denken, oh, ich will auf keinen Fall verloren gehen. Auf die Gefahr hin, dass es vielleicht falsch ist, es könnte ja theoretisch richtig sein, also nehme ich es auf jeden Fall mal an, weil ich möchte auf jeden Fall nicht verloren gehen, oder? Das ist so diese Psychologie dahinter. Und dadurch werden immer wieder Leute in irgendwelche Splittergruppen und fanatische Gruppierungen abgeführt, indem sie sogar den Herrn, den sie verkauft hat, verleugnen und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Also interessant ist auch diese Idee, dass es heimlich geschieht. Also die falschen Propheten, die falschen Irrlehrer, die kommen meistens nicht und sagen, ich bin ein falscher Prophet. Kein Irrlehrer stellt sich vorne hin und sagt, ich predige eine Irrlehre. Ja, sondern die sind alle überzeugt, dass sie die Wahrheit predigen. Und deswegen ist es wichtig, sie unterscheiden zu können. Jetzt, wie viele falsche Propheten gibt es? Schauen wir mal in 1. Johannes 4, noch weiter. 1. Johannes 4, Vers 1. Das ist ein etwas ernüchternder Vers. 1. Johannes 4 und dort Vers 1. Da sagt der Johannes, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind wie viele? Viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Also falsche Propheten sind kein Einzelfenomen, das alle 300 Jahre mal auftritt, sondern eher viele. Und wenn man das jetzt mit den Irrlehrern noch koppelt, dann kann man sagen, ich glaube, jeder Christ, der auf dem schmalen Weg Jesus nachfolgt und einfach Jesus glaubt, wird früher oder später Menschen treffen, die ihm Dinge sagen, die falsch sind und die versuchen wegzuziehen. Ja. Das wird früher oder später jeden treffen mit der einen oder anderen Irrlehre. Jetzt sagt Jesus ja in der Bergpredigt, diese diese falschen Propheten kommen wie? Wenn man zurückgeht zu Vers 15, Matthäus 7, Vers 15. Wie kommen die? Wie sehen die aus? Diese falschen Propheten, wie haben die sich angezogen? In diesem Bild hier, Matthäus 7. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern kommen, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Also diese Idee, ein Wolf will ein Schaf rauben. Wenn er als Wolf erscheint, wissen die Schafe, der will uns töten. Wenn er sich aber ein Schafskleid anzieht, dann denken die Schafe, ah, noch einer von uns. Hallo, grüß dich, ja, komm nur rein, ja. Und die Idee ist natürlich, wir alle sind quasi die Schafe, ja. Wir sind die Gemeinde Gottes und die falschen Propheten, die Irrlehrer, die kommen auch als Gläubige herein und sind aber reißende Wölfe. Jetzt die Frage ist, was bedeuten diese Schafskleider? Also ich meine, es ist ja eine Metapher, oder? Es ist ja nicht buchstäblich gemeint, die falschen Lehrer sehen ja nicht wirklich aus wie Schafe. Wofür stehen die Schafskleider? Wenn man es jetzt mal konkret runterbricht auf tatsächliches Leben.
Ich denke jetzt an die Schafskleider, die Adam und Eva
bekommen. Ah, okay. Also quasi so ein...
Sie sehen gerecht aus.
Dass sie die Gerechtigkeit Jesu vorgeben zu haben. Ah, okay, ja. Sehr gut. Schauen wir mal ein paar Bibeltexte an, die diese Schafskleider ein bisschen, also wo man ein bisschen Gefühl bekommt, was mit diesen Schafskleidern wohl gemeint sein könnte. In Römer, Römer 16, Römer 16 und dort Vers 17 und 18. Römer 16, Vers 17 und 18. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennung und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Also dieses wieder, habt Acht, ja, gebt Acht, passt auf. Und zwar die, die jetzt Widerspruch erzeugen gegen die Lehre, die, dem wahren Evangelium irgendwie so Trennungen, Spaltungen herbeiführen. Vers 18. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und wie verführen sie die Herzen der Arglosen? Durch wohlklingende Rede und schöne Worte. Also diese Schafskleider beziehen sich vor allem sozusagen darauf, dass die so nett reden und so freundlich sind. Und man denkt, hey, jemand, der so freundlich ist und so nett ist, der kann doch nicht falsch liegen. Ja? Aber Freundlichkeit ist kein Beweis für Wahrheit. Nun, Wahrheit sollte sich auch in Freundlichkeit offenbaren. Ja? Echte Wahrheit wird immer in Liebe gesagt und in Freundlichkeit, aber nicht jeder, der freundlich wirkt, sagt auch die Wahrheit. Und wer wird hier verführt? Oder was wird verführt eigentlich? Sie verführen was? Mit ihren schönen Worten? Die Herzen. Und Herzen stehen für, was ist im Herzen? Die Gedanken, ganz genau. Sie verführen das Denken. Von wem? Von den Arglosen, also die, die nicht aufpassen, die quasi sich keiner Gefahr bewusst sind. Wer also denkt, ich kann durchs christliche Leben gehen und ich werde bestimmt von niemandem verführt werden, der ist naiv. Ja? Und ist dann leichte Beute. Das heißt nicht, dass wir hinter jeder Person sagen, oh, du bist bestimmt ein, du willst mich verführen. Nein. Wir dürfen ein Grundvertrauen haben zu unseren Brüdern und Schwestern, aber wir sollten die Bibel gut kennen. Und wenn wir jetzt Dinge merken und hören und sagen, hey, der sagt Dinge, die sind... Übrigens, ist jeder, der mal was Falsches sagt, ein falscher Prophet oder ein Irrlehrer? Nein, natürlich nicht. Wir alle haben schon was Falsches gesagt. Ja, wir müssen also jetzt nicht denken, nur weil jemand etwas sagt, was verkehrt ist, der kann sich genauso irren. Ja? Aber mit Irrlehrern und mit falschen Propheten sind Leute gemeint, die offensichtlich eigentlich gar nicht Jesus folgen, aber den Anschein erwecken und falsche Lehren durchdrücken wollen und Spaltung bewirken und all diese Dinge. Also das ist mehr als nur, oh, ich habe mich mal geirrt. Ja, wir alle irren uns mal und machen mal einen Fehler. Das ist, glaube ich, ganz wichtig hier zu betonen. Jetzt kommt der Text, den du erwähnt hast schon, in 2. Korinther 11. 2. Korinther 11 und dort Vers 13. Da spricht es auch von den falschen Aposteln. Ja, die werden auch dann in der Offenbarung erwähnt, in der ersten Gemeinde in Ephesus, die Apostel, die sich als Apostel ausgeben und keine sind. 2. Korinther 11 und dort Vers 13 bis 15. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter. Also wenn der Paulus sagt, das sind Arbeiter, was können wir schlussfolgern? Was werden sie wohl tun in der Gemeinde? Sie werden sich aktiv einbringen. Also falsche Propheten und Irrlehrer sind nicht Leute, die einfach nur in der letzten Reihe sitzen und warten, dass der Gottesdienst vorbei ist. Die werden immer eine gewisse Aktivität auch an den Tag legen, weil ansonsten könnten sie ja keine Leute um sich schauen. Also Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Ja, der Satan kommt nicht und sagt, ich bin der Satan. Da hat er relativ wenig Chancen. Der Satan kam zu der Eva wie? Ich bin ein Geschöpf Gottes, bin nicht Schlange. Ja, hat sich als Geschöpf Gottes ausgegeben und sich dahinter versteckt. Vers 15, es ist also nichts Besonderes, wenn euch auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Das, was du gesagt hast mit dem Schafstein, als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird wie sein, ihren Werken entsprechen. Das heißt, sie geben zwar einen Anschein vor, sie reden zwar so, aber ihre Werke offenbaren was anderes. Also wenn jemand immer sagt, Gott ist meine Zuflucht, mein Hort und ich liebe Gott und ich fühle mich so heilig und alles, aber das, was er bewirkt in der Gemeinde, ist nur Spaltung und Trennung, dann ist Gefahr geboten. Ja. Also der Maßstab ist, und das halten wir fest, der Maßstab ist das Wort Gottes, ist das Gesetz Gottes. Wenn jemand gemäß der Bibel spricht und gemäß dem Wort Gottes spricht, dann kann das auch zur Spaltung führen. Ja? Jesus hat manchmal auch Dinge gesagt, die wirklich intensiv waren und Leute haben sich von ihm wieder abgewandt. Aber der letztendliche Maßstab ist immer das Wort Gottes. Schauen wir nochmal in Epheser 4, Vers 14. Wollen wir immer noch verstehen, wie verführen falsche Propheten und falsche Lehrer die Menschen. Epheser 4, Vers 14. Da geht es im Kontext um die Geistesgaben, die Gott gegeben hat, damit die Gemeinde zugerüstet wird, damit die Gemeinde ausgebildet wird und damit sie vor allem bestehen kann in den Konflikten. Epheser 4, Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Viele Irrlehren klingen gar nicht dumm. Also ich meine, es gibt auch Irrlehren, die sind ehrlich gesagt ziemlich absurd. Also es gibt Leute, wenn die sagen, wir müssen glauben, die Erde ist flach, ja, oder so, dann ist das Unsinn. Ja, ich hoffe, wenn die das mal irgendwie hören sollen, das ist Unsinn. Das ist einfach nur Quark. Dann gibt es Leute, die sagen zum Beispiel, man darf nicht Latein singen, weil Latein ist eine Sprache, die nie gesprochen worden ist und ist vom Satan oder so. Das ist Unsinn. Ja, das ist völliger Quark. Aber das sind die, nicht alle Irrlehren sind so offensichtlicher Quatsch. Manche Irrlehren sind sehr intellektuell anregend. Da denkt man, wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja? Das sind meistens die Irrlehren, die kann man gar nicht in einer halben Stunde erklären. Da muss man dann 40 Stunden Videomaterial anschauen, um es überhaupt zu verstehen. Das ist so die Idee. Ich habe dir mal hier eine Ausarbeitung mitgebracht. Das sind 500 Seiten. Arbeite die mal durch, dann wirst du es verstehen. Wenn euch jemand mit 500 Seiten kommt und sagt, ihr müsst ihr erst durcharbeiten, bevor ihr die Wahrheit versteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es nicht die Wahrheit ist. Denn die Wahrheit ist in der Regel relativ einfach. Ja, man muss nicht jahrelang sich durch die Bibel durcharbeiten, um die grundlegenden Wahrheiten zu verstehen, oder? Gott hat mich lieb. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Die Toten sind tot. Der Sabbat ist der Ruhetag. Also die Grundwahrheiten der Bibel sind einfach zu verstehen. Da muss man jetzt nicht ewig sich intellektuell da hinein vertiefen und vielleicht noch die Sprachen lernen oder so. Aber es gibt eine Reihe von Menschen, die sind angezogen durch alles, was kompliziert ist. Die glauben, wenn es kompliziert ist, dann ist es tiefgründig und wenn es tiefgründig ist, ist es wahr. Aber Wahrheit ist meistens einfach und Irrtum ist komplex. Das ist eine wichtige Faustregel, die ihr euch merken solltet. Was nicht heißt, dass die Wahrheit nicht auch tiefgründig sein kann. Ja? Wenn man ans Heiligtum denkt, das Heiligtum ist einfach erklärt. Aber dann kann man ein Leben lang noch weiter studieren, oder? Das Kreuz ist einfach verstanden, aber trotzdem, die Fülle davon werden wir bis in alle Ewigkeit entdecken. Aber trotzdem kann man schon immer auf der ersten Ebene eigentlich schon alles Wichtige verstehen, bei allen echten Wahrheiten. Also Schlauheit ist etwas, also so vermeintliche Klugheit, mit der zum Irrtum verführt werden kann. Kolosser 2, Vers 28 gibt dann noch ein Prinzip. Kolosser 2, Vers 8 sagt, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Er gibt hier vier Dinge, die quasi auch benutzt werden können, um uns zu berauben. Nämlich erstens Philosophie. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen Philosophie und biblischer Religion? Philosophie ist doch sehr interessant, oder? Was ist der Unterschied zwischen der biblischen Religion, dem Evangelium und Philosophie?
Ist die eigene Meinung.
Ja, Philosophie sind die Gedanken der klügsten Menschen. wäre das Evangelium? Ist die Meinung des allwissenden Gottes. Das ist mal ein echter Unterschied. Ja. Aber auch von der Herangehensweise, was sagt, wie arbeitet die Philosophie? Was ist so das Kernanliegen der Philosophie?
Sie stellt alles in
Frage. Ja, die Philosophie stellt Fragen. Sie stellt alles in Frage. Wisst ihr, wer so der Begründer der klassische Begründer der Philosophie ist? Wer ist der Begründer der klassischen Philosophie? Wer waren die großen Philosophen der Antike? Aristoteles und dessen Lehrer war? Plato und dessen Schüler war? Sokrates. Sokrates, der sich selbst umbringen musste. Sokrates. Und Sokrates, von dem gibt es keine Schriften, alles, was er aufgeschrieben hat, das kommt von Platon, aber Sokrates soll diese Idee entwickelt haben, alles in Frage zu stellen. Er hat sogar die ganzen Götter Griechenlands in Frage gestellt, deswegen ist er ja dann wegen Atheismus umgekommen. Aber die Idee war sozusagen, er hatte so eine ganze Technik sozusagen, die methodisch alles in Frage stellt. Die Philosophie stellt alles in Frage, Gottes Wort gibt Antworten. Ja, der Unterschied zwischen Philosophie und dem Evangelium ist, die Philosophie sagt, ich stelle es in Frage einfach aus Prinzip, weil ich alles in Frage stelle, während das Evangelium sagt, ich möchte die Wahrheit wissen. Deswegen hinterfrage ich auch alle Traditionen, aber ich habe Liebe zur Wahrheit. Liebe zur Wahrheit ist etwas Konstruktives, etwas Positives. Aus Liebe zur Wahrheit gebe ich gerne auch allen Irrtum auf, aber die Philosophie, dieser methodische Zweifel, der ist eigentlich destruktiv. Der ist nicht konstruktiv, der ist destruktiv. Heute glauben viele, das wäre die wissenschaftliche Methode. Man kann nur mit Zweifeln an die Wahrheit gelangen. Aber ich glaube, viele Wahrheiten sind verloren gegangen. Weil der Zweifel ist wie so ätzende Säure, es frisst alles weg. Genug zur Philosophie. Und dann haben wir noch die Überlieferung, den leeren Betrug, ja, also Betrügerei. Dann Überlieferung, anderes Wort für Überlieferung. Tradition, es war schon immer so. Ja. Das ist auch ganz beliebt, ja, war schon immer so. Die meisten Religionen basieren auf, das war schon immer so, das ist unsere Tradition. Das machen wir so. Ja. Unsere Familie hat das schon immer so gemacht, unsere Nation hat das immer schon so gemacht, ja, unser Volk macht das immer so, Tradition. Und dann die Grundsätze der Welt, das sind so die, ja, das ist das, was der Johannes sagt, Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens, so wie die Welt eigentlich so handelt. Wölfe, reißende Wölfe, sagt der Jesus, werden es sein. Schaut mal wieder in Hesekiel 22. Wusstet ihr, dass es in der Bibel auch Verschwörungstheorien gibt? Also die keine Theorien sind, sondern echte Verschwörung. Hesekiel. Eine wahre Verschwörungstheorie in Hesekiel. Braucht man die anderen gar nicht. Die echten sind in der Bibel. Hesekiel 22 und dort Vers 25. Da geht es um die falschen Propheten von Jerusalem und da steht in Hesekiel 22 und dort Vers 25, seine Propheten haben sich in ihm was miteinander verschworen. Ja, die Propheten verschwören sich. Also Gott sagt durch Hesekiel, es gibt eine Verschwörung, die falschen Propheten arbeiten zusammen. Und dann heißt es weiter, gleich einem brüllenden Löwen, der den Raub zerreißt, verschlingen sie Seelen, reißen Reichtum und Gut an sich und machen viele Witwen darin. Also die Idee ist, Jesus sagt, sie kommen in Schafskleidern und sind reißende Wölfe. Und hier in Hesekiel heißt es, sie sind brüllende Löwen, die alles zerreißen. Also zwei verschiedene Bilder, aber dieselbe Idee.
Raubtiere.
Brüllender Löwe kommt uns auch bekannt vor, oder? Brüllender Löwe. Der Satan geht umher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Also die Irrlehrer, die Falschpropheten als Agenten Satans. Hat irgendjemand außer Jesus vorhergesagt, dass die reißenden Wölfe, die falschen Propheten in die Christenheit hineinkommen würden? Hat irgendjemand im Neuen Testament gesagt, ich muss euch sagen, da werden reißende Wölfe kommen in die Christenheit? Außer Jesus. Hat jemand das sogar ganz unter Tränen am Ufer stehend, bevor er seinen Fuß auf das Schiff gesetzt hat, hat er gesagt, Paulus, genau, in Apostelgeschichte 20, als er sich von den Ephesern verabschiedet, da sagt er ihnen unter Tränen, bleibt bei der Wahrheit, die ich euch so lange, 3 Jahre lang gepredigt habe. Warum? Apostelgeschichte 20 und dort Vers 29. Und lesen wir Vers 28 und 29. Da sagt der Paulus, Apostelgeschichte 20, Vers 28 und 29, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Also das ist, habt Acht auf die Propheten, ne? Habt Acht auf euch selbst, auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Also Paulus wusste, nicht erst in 500 Jahren, sondern schon in der nächsten Generation werden Irrlehrer versuchen, das Christentum zu verderben. Vers 30, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Also Leute stehen auf und sagen, die bringen Irrlehren hinein. Warum? Was ist ihr Ziel? Wer den Vers anschaut, was wollen die? Schau mal den Vers nochmal an, was wollen die in Vers 30? Warum predigen die falschen Dinge? Ich meine, das ist die Frage, warum kommt jemand darauf und predigt falsche Dinge? Warum predigt er nicht die Wahrheit? Warum predigt er falsche Dinge? Ja, sie wollen Anhänger haben. Sie finden das toll, wenn Leute sich auf sie berufen. Ja, Follower, genau, sie wollen Follower haben. Und manch einer predigt einfach nur spektakuläre neue Dinge, die gar nicht in der Bibel begründet sind, nur damit Leute ihm folgen. Ja? Und das ist ein bisschen die Idee hier auch. Und deswegen sagt er, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Tage lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Der Paulus wusste, das ist keine Kleinigkeit. Der Paulus hat 3 Jahre lang hat Einzelgespräche geführt mit jedem Einzelnen, sagt, bleibt fest, bleibt im Glauben, weicht nicht ab, lasst euch nicht verführen. Bleibt bei der Bibel, bleibt bei Jesus, bleibt bei der einfachen Wahrheit. Lasst euch nicht von irgendwelchen Dingen durcheinander bringen. Also, zurück zu Jesus in Matthäus 7. Was ist jetzt das Erkennungsmerkmal? Er sagt, woran kann ich jetzt erkennen, dass Propheten falsch sind? Wir haben schon einige Dinge genannt, nicht wahr? Mit dem Gesetz Gottes, mit der Bibel. Jesus gibt dir noch ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Woran kann ich jetzt, wie mit einem Lackmustest, entscheiden, ist der Prophet ein wahrer Prophet oder ein falscher Prophet? Genau, in Vers 16. Er sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln. Also die Idee ist, jeder Baum oder jeder Strauch produziert nur die Frucht, die er tatsächlich auch ist. Also ein falscher Prophet kann keine guten Sachen produzieren, letztendlich auf Dauer. Und Vers 17 dann. Wenn es heißt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, das Griechische heißt eigentlich völlig wissen. Also nicht so, ah ja, ich glaube, ich habe eine Idee, sondern man hat einen ausreichenden Beweis, eine Gewissheit, um das beurteilen zu können. Übrigens, lass mich das kurz noch sagen. Wenn jetzt ein Irrlehrer aufsteht und er predigt etwas, welche Art von Frucht muss ich jetzt untersuchen? Also ich soll ja seine Früchte prüfen, oder? Ist eine gute Frucht, eine schlechte Frucht? Wonach schaue ich jetzt? Also angenommen, hier kommt jemand in die Gemeinde und predigt jede Woche irgendeine Lehre, die noch niemand gehört hat. Ja? Woran kann ich jetzt erkennen, also was ist die Frucht, nach der, die ich jetzt beurteile? Praktisch.
Die Frucht eines Lehrers ist
seine
Lehre.
Aha, die Frucht eines Lehrers ist nicht unbedingt nur seine Freundlichkeit oder so, wie wir gesehen haben. Also es kann sein, dass der Irrlehrer scheinbar ein sehr christliches Leben lebt. Die Frucht, die ich hier beurteile, ist nicht unbedingt der Charakter, denn den kann ich nicht beurteilen so richtig. Ich kann zwar manche Dinge sehen, aber ich kann das Herz nicht lesen, ich kann die Gedanken nicht lesen, ich weiß nicht, was er für Motive hat. Viele Irrlehrer wirken sehr freundlich und nachgerade christlich. Und manchmal gibt es auch Leute, die die Wahrheit sagen und die sind ein bisschen unfreundlich. Ja, also Martin Luther ist ein gutes Beispiel für Leute, die die Wahrheit predigen und manchmal richtig unfreundlich sein können. Das ist zwar auch schade und das sollte nicht so sein, aber ich kann nicht sagen, nur weil er unfreundlich ist, ist das, was er sagt, falsch und nur weil er freundlich ist, ist das, was er sagt, richtig. Das ist sehr gefährlich. Das heißt, die Frucht ist die Lehre. Das heißt, ich schaue nicht, wie lebt der Mensch, ist der nett zu seinen Nachbarn, ja oder nein? Sondern ich schaue, was bewirkt diese Lehre, wo immer sie gepredigt wird. Also führt diese Lehre bei allen, die sie annehmen, zur Erweckung der Reformation, führt sie zur Einheit der Gemeinde oder wirkt sie grundsätzlich Spaltung und Verwirrung und so weiter. Was sind die Früchte dieser Lehre? Sicherlich, wenn jemand in offener Sünde lebt und sowieso, dann ist das noch zusätzlich sehr entscheidend und wichtig. Aber darum geht es eigentlich wirklich. Jetzt Vers 17. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Das Wort für schlecht ist ja eigentlich das Wort für faul, faule Früchte. Ja, weiß nicht, wenn ihr mal im Garten seid oder so und da gibt es so eine faule Frucht, da möchte man nicht reinbeißen, oder? Genau. Und so sind auch die Früchte der Irrlehrer, ja, nicht zu genießen. Jetzt haben wir, die Bibel kennt übrigens viele Verse über so Bäume, gute Bäume, kennt ihr so Verse auswendig zufällig, wo so von guten Bäumen gesprochen wird? Psalm 1, Vers 3, wohl denen, die nicht wandeln auf dem Weg der Gottlosen und so weiter, sondern die nachsinnen über Gottes Wort Tag und Nacht, über sein Gesetz, die sind wie ein Baum gepflanzt an Wasserflächen. Ja? Also diejenigen, die über Gottes Wort nachsinnen, die werden auch gute Frucht bringen. Ja, die wirklich Gottes Wort im Gedächtnis halten. Oder zum Beispiel auch, was ist im Neuen Testament eine ganz bekannte Frucht, die man dann auch sehen kann, was die Lehre bewirken soll? Was ist die bekannteste Frucht, die im Neuen Testament erwähnt wird? Ja, genau, das ist der erste Teil dieser Frucht. Was hast du gesagt?
Weizen.
Weizen? Nee, geistlich gesehen, es ist die Frucht des... Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes, genau, die Frucht des Geistes. Die Frucht des Heiligen Geistes, die gute Frucht ist... Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also die Frage ist, führt das, was die erzählen, diese Lehre, führt das bei allen, die diese Lehre annehmen, zu diesen Dingen? Oder führt es zum Gegenteil? Ja? Das ist so die Idee. Genau, da passt auch noch dazu vielleicht noch Epheser 5, Vers 9, direkt daneben, Galater Epheser, Epheser 5, Vers 9, da heißt es, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, da haben wir die Wahrheit auch noch, das ist noch ganz passend dazu. Kolosser 1, Vers 10, nochmal, da kommt Epheser, Philippa und da kommt Kolosser. Kolosser 1, Vers 10, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Kenntnis Gottes wachsend. Also eine andere Frucht sind gute Werke. Ja? Also nicht nur Theorie, sondern auch gute Werke. Das erinnert mich an den Münzer. Der Luther sagt dann 1524, der Münzer hat jetzt 3 Jahre lang sich des Heiligen Geistes gerühmt und hat nichts zustande gebracht. Ja? Außer Mord und Droht und Totschlag anzudrohen. Der echte Geist und die echte Wahrheit, die bringen auch gute Werke, die man irgendwie spüren kann. Ja? Das ist sichtbar dann. Genau, zurück zu Matthäus 7, wir sind gleich am Ende angelangt hier, Matthäus 7 und dort Vers 18, da betont Jesus das nochmal ganz deutlich, weil er diesen Punkt wirklich unterstreichen will. Das merkt man bei Jesus ganz oft in der Bergpredigt, wie ein guter Prediger, die Punkte, die besonders wichtig sind, wiederholt er immer wieder. Ja? Glückselig, 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 ja, oder dann mit Bitte, so wird euch gegeben und klopft an, das wird euch aufgetan. Oder hier auch wird es wiederholt, Vers 18, ein guter Baum kann keine schlechte Frucht bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen, das ist ein Naturgesetz. Ja? Die Frucht offenbart den Zustand des Baumes. Wir können nicht in das Herz hineinschauen des Propheten. Wir wissen nicht, was er denkt, wir wissen nicht, was seine Motive sind, wir wollen auch niemanden richten. Wir können aber schauen, was ist die Frucht seines Wirkens. Und das können wir mit der Bibel vergleichen und dann können wir ein klares Urteil fällen und so uns vor dem Satan schützen. Wer auf der Bibel steht, kann vom Satan nicht überwunden werden, weil die Früchte offenbar werden. Ja? Niemand kann auf Dauer gute Früchte bringen, wenn er innerlich verdorben ist. Das ist ganz wichtig. Und jeder, und das andersrum heißt das, jeder, der im Herzen mit Jesus verbunden ist, muss auch nicht verzweifeln, wenn er mal einen Fehler gemacht hat, sondern jeder, der ernsthaft Jesus nachfolgt, wird auf Dauer gute Früchte bringen.
Ja? Gibt es falsche Propheten, die nicht wissen, dass sie falsche Propheten sind, also quasi einen blinden Fleck haben, die denken?
Ich glaube sogar, die meisten falschen Propheten oder zumindest ein beträchtlicher Teil von falschen Propheten ist der Meinung, dass sie wahre Propheten sind. Es ist psychisch ganz schwer auszuhalten, dass man Leute in die Irre führt und weiß, es ist verkehrt. Vor allem insbesondere dann, weil die meisten falschen Propheten ja oft große Versprechungen machen und Behauptungen. Also wenn ich mal bei Münzer bin, der hat wirklich geglaubt, er ist berufen, alle Gottlosen auszurotten. Ja, und er ist berufen, er hat geglaubt, dass alles, was er denkt, was er an Eindrücken hat, wenn er irgendwelche Stimmen hört oder so, dass das alles von Gottes Stimme ist und er war von felsenfest überzeugt, dass er Gottes Bote ist. Er war sogar der Meinung dann in der Schlacht bei Frankenhausen, als dann die Herzöge, nicht wahr, die Fürsten, das ganze Heerlager umstellt haben mit Kanonen, da war er tatsächlich noch der Meinung, hat den Leuten gepredigt, ich werde die Kugeln auffangen mit meiner Hand. Das hat er ernsthaft geglaubt. Ja, das hat sich natürlich als äußerst... Das ist ihm natürlich nicht gelungen. Und als er dann gemerkt hat, dass die Kugeln links und rechts in ihm einschlagen, die Leute alle tot sind, ist er weggelaufen, hat sich in der Scheune versteckt. Das hat dann seinem Nachwelturteil nicht gerade gut getan. Aber ich glaube, also es gibt wahrscheinlich auch falsche Propheten, die genau wissen, was sie tun, im Sinne von, ich will jemanden verführen. Aber ich glaube, die meisten sind eher blinde Blinden, leider. In dem Sinne. Leider. Und das zeigt ja auch sozusagen, wie gefährlich es ist, einem Irrtum anzuhängen, weil ich möglicherweise nicht nur selbst mich falsch lege, sondern auch andere mit mir reiße. Ja. Deswegen ist es auch schwer, oft falsche Propheten von ihrer Falschheit zu überzeugen. Weil wenn die mal den Punkt erreicht haben, dass sie denken, was ich denke, ist Gottes Wort, dann kannst du mit der Bibel nicht mehr kommen, weil sie denken, naja, aber Gott hat mir gesagt. Da ist ganz schwer noch einen Hebel so zu finden, um sie noch zu überreden. Aber ja, ich glaube, die meisten Irrlehrer sind, also die meisten, die ich bisher kennengelernt habe in meinem Leben, die schienen alle sehr überzeugt davon zu sein. Ich habe wenig Irrlehrer getroffen, denen ich angemerkt habe, die wissen es eigentlich, dass es anders ist. Da gibt es vielleicht auch Leute, die so wissen, dass es anders ist und einfach vielleicht versuchen irgendwie mit einer Agenda und so. Ja, genau. Oder auch bei den Jesuiten würde ich denken, dass die zum Teil auch dann wissen, was sie, wenn sie was behaupten, dass das nicht immer der Wahrheit entspricht und so. Ja, danke dir. Lass uns kurz noch die letzten beiden Verse lesen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Kennt ihr noch eine Aussage im Matthäus-Evangelium, wo auch jemand sagt, der Baum wird abgehauen werden? Wer hat das gesagt? Die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Johannes der Täufer hat das gesagt, ja? Dass jeder, der nicht Buße tun wird, wird am Ende dann verloren gehen. Dass diese Idee, die wird abgehauen werden, ins Feuer geworfen werden, ist das, was wir was vor der Pause studiert haben mit den 1000 Jahren. Vers 20, darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Übrigens, das bedeutet auch, dass man nicht alles sofort mit Gewalt unterdrücken muss. Der Gamaliel hat diesen Satz verstanden, als die Apostel angeklagt worden sind, hat er gesagt, lass sie laufen, wenn es von Gott ist, werden wir eh nichts dagegen machen können und wenn es nicht von Gott ist, wird es sich selbst zerstören. Das hat übrigens sogar der Luther gegenüber Münster gesagt. Luther hat gesagt, lass ihn weiter predigen. Gibt ihm kein Predigtverbot. Nur wenn er Gewalt anwendet, dann müsst ihr ihn einkerkern, nicht wahr? Und das heißt, wir können zwar den Leuten vielleicht verbieten, in unserer Gemeinde zu predigen, ja, aber wir können nicht sie verfolgen und dafür sorgen, dass sie nirgendwo mehr predigen können, sondern an den Früchten wird man es dann erkennen. Wir müssen nicht noch schneller sein als die Engel sozusagen in der Hinsicht. Also halten wir fest, es wird falsche Propheten geben. Halten wir fest, wer nicht darauf vorbereitet ist, wird verführt werden möglicherweise und den Weg vom ewigen Leben auf den falschen Weg geführt werden. Aber man muss kein Theologiestudent sein, um gerettet zu werden. Nicht? Obwohl es natürlich auch wunderbar ist, wenn man Theologiestudent ist. Aber die Idee ist, die Wahrheit ist einfach. Die Wahrheit ist einfach. Und egal, ob wir mit Philosophie, mit schönen Worten, mit Rhetorik, mit allen möglichen Dingen verführt werden, wenn wir uns an Jesus halten, an das Gesetz Gottes halten, wenn wir uns an die Bibel halten und alles mit dem vergleichen, die Werke der Propheten prüfen, das Gute behalten, dann werden wir auf dem guten Weg bleiben und ins Leben eingehen und der Satan hat keine Chance gegen uns. Ich möchte mir vornehmen, die Bibel gut kennenzulernen. Nicht, dass ich jeden Vers auswendig kennen muss, aber dass ich den Jesus, der hinter dieser Bibel steckt, so gut kenne, dass ich erkenne, ob etwas von Gott kommt oder nicht. Oder? Dass wir anhand der Bibel Wahrheit von Irrtum unterscheiden können. Und wir danken auch Gott, und damit wollen wir schließen, dass er uns nur das aufbürdet oder nur uns in Situationen bringt, die wir auch bewältigen können. Gott schickt niemand in eine Situation, die zu schwer ist für ihn, sondern er lässt nur das zu an Irrlehren, was wir überhaupt mit dem, was wir wissen können, und bisher gelernt haben, auch bewältigen können. Das heißt, wir müssen keine Panik haben, sondern wir dürfen wissen, Gott testet uns nur so viel, wie wir es auch bewältigen können. Und in dem Sinne würde ich vorstellen, dass wir noch gemeinsam beten und den Abend damit abschließen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir in deinem Wort gewarnt werden vor den vielen Schlingen und den Attacken des Satans, der uns versucht, von dem Weg abzubringen, diesem schmalen Weg, der zum Leben führt, auf dem jeder, selbst ein Einfältiger, sicher gehen kann, weil er geht einfach geradeaus und den Fußstapfen von Jesus. Bitte gib, dass wir wachsam sind, dass wir uns nicht einlullen lassen von den Sorgen der Welt, von den Verführungen, sondern dass wir unseren Blick jeden Tag aufs Neue auf dich gerichtet haben, dass wir uns dir ganz übergeben und jeden Tag aufs Neue aus deiner Kraft leben, durch deinen Geist verändert werden, verstehen, wie einfach und schön und tiefgründig die Wahrheit ist und alles an der Bibel prüfen, sodass wir nicht verführt werden. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen.